Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine zu hören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den NationalsozialistInnen verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintize und Romja verfolgt wurden. Doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ins Visier der Nazis gerieten. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichte von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren. Weil sie schwarz waren, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Nachkommen von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer Vorfahrinnen und Vorfahren und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen, jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram, YouTube, TikTok oder Threads folgt unter Zum Feind gemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website www.zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und moderiere diesen Podcast. Und in dieser Folge geht es nach Berlin, denn wir begeben uns auf die Spuren einer vergessenen Heldin des Widerstands gegen die Nationalsozialisten, Helene Jacobs.
Wir hätten als Bevölkerung unseren Unwillen darüber irgendwie zeigen müssen.
Das hat Helene Jacobs 1986 in einem Interview gesagt mit der amerikanischen Forscherin Dr. Victoria Barnett. Erst spät wurde aufgearbeitet, welche Rolle Helene Jacobs im Widerstand spielte und was für eine mutige Frau sie war. Und eine der ersten, die Helene Jacobs für wissenschaftliche Forschungen interviewt hat, war die Historikerin Martina Vogt.
Ich bin freie Mitarbeiterin der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bereich Gedenkstätte Stille Helden.
Auch Helene Jacobs gehört zu den sogenannten Stillen Helden, aber
sie war bekannter als die allermeisten Menschen, mit denen sich die Gedenkstätte Stille Helden befasst. Also die Stillen Helden waren ja insgesamt eine Gruppe, die erst sozusagen sehr spät im Bereich der Widerstandsforschung überhaupt entdeckt wurde, wenn man das so sagen will. Und unter diesen Leuten gehörte Helene Jacobs zumindest für jene, die gezielt nach dem Thema fragten, dann zu den wenigen, über die überhaupt etwas vorgelegen hat.
1983 führt Martina Vogt das allererste auf Tonband dokumentierte Interview mit Helene Jacobs.
Damals habe ich noch studiert. Und wir hatten ein studentisches Projekt angebunden an dem damals neu gegründeten Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Das leitete als Gründungsdirektor Herbert A. Strauß, Professor für Geschichte, der selber im Untergrund in Berlin gelebt hatte und sich durch die illegale Flucht in die Schweiz eben hat retten können. Und er hatte vorgeschlagen, ja, es wäre doch mal sehr schön, wenn man versuchen würde, noch eben Anfang der 80er Jahre in Berlin noch Menschen zu finden, die Jüdinnen und Juden irgendwie gerettet haben oder zumindest wesentlich ihnen geholfen haben, weil er selber sagte, er hat eigentlich kaum verstanden, was diejenigen, die ihm wiederum geholfen haben, motiviert hat. Das waren für ihn ehrwürdige, aber sehr seltsame Menschen.
Eine Beschreibung, die auf Helene Jacobs ganz gut zutrifft, denn sie ist eine ungewöhnliche Frau in vielerlei Hinsicht. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir sie euch ein wenig näher vorstellen. Als Martina Vogt 1983 das Interview mit Helene Jacobs führt, sind ZeitzeugInnen in der Forschung noch nicht so weit verbreitet. Aber Helene Jacobs erklärt sich gerne bereit, eine Gruppe junger Studentinnen zu empfangen.
Sie war genau wie wir hoch interessiert an dem Zentrum für Antisemitismusforschung und was daraus werden soll und wandte sich an Professor Strauß quasi mit den Worten, sie wäre bereit, die Arbeit des Zentrums zu unterstützen und auch ihre Lebensgeschichte zu erzählen, was immer gewünscht ist. Und da sagte er, na prima, ich habe da eine Studentengruppe. Die haben noch nie ein Interview gemacht. Könnten Sie sozusagen ein Probeinterview mit denen machen, damit die das mal lernen? Und in dieser merkwürdigen Konstellation kamen wir zu fünft mit Helene Jacobs zusammen, quasi um das Interviewen zu lernen.
Und an diese erste Begegnung mit Helene Jacobs erinnert sich Martina Vogt noch sehr genau.
War eine blutige Anfänger und saß nun ausgerechnet Helene Jacobs gegenüber, die ja im Vergleich zu den allermeisten, die wir dann später interviewt haben, eine unglaubliche Autorität ausstrahlt.
Die Begegnung war ein besonders beeindruckendes Erlebnis.
Allerdings, das muss man sagen. Und auch ein bisschen einschüchternd, muss ich sagen, ja. Weil sie war ja, wenn man sie sah, also ich müsste jetzt ausrechnen, aber sie war ja schon eine alte Dame. Und wenn man sie so sah, wenn man sie kommen sah, vom Äußeren her, da war sie wirklich eine graue Maus und wirkte auch, ehrlich gesagt, ein klein wenig schrullig oder so. Und das alles änderte sich völlig, wenn sie den Mund aufmachte. Der Jumma Schönhaus, den sie ja mehrere Monate versteckt hielt, hat in seinen Memoiren ja geschrieben, sie hatte eine Tarnkappe auf und meinte damit das Jahr 1943. Aber diese Tarnkappe hatte sie irgendwie immer noch. Also äußere Erscheinung und Redeweise oder was sie alles zu sagen hatte und wie sie es auch sagte, mit welcher Tiefe, klafften bei ihr sehr stark auseinander.
Dass wir in diesem Podcast die Stimme von Helene Jacobs selbst hören können und wie sie die Zeit des Nationalsozialismus erlebt hat, ist damit auch Martina Vogt zu verdanken, sowie der amerikanischen Historikerin Dr. Victoria Barnett, die 1986 ein weiteres Interview mit Helene Jacobs führte. Helene Ursula Luise Jacobs wurde am 25. Februar 1906 geboren, in Schneidemühl, einer preußischen Kleinstadt in Posen. Heute heißt die Stadt Piła und liegt in Polen. Helene hat einen 2 Jahre älteren Bruder namens Theodor August. Ihre Eltern, Mutter Gertrud und Vater Theodor, sind Lehrer. Die Mutter unterrichtet an einer Volksschule, der Vater an einem Gymnasium. Als Helene 7 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Berlin. Weil der Vater schwer erkrankt ist, baut die Mutter in Siemensstadt eine kleine private Vorschule für Jungen auf. Die Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Während Helene der Mutter zu Hause hilft, wird ihr Bruder Theodor von Verwandten auf ein Internat geschickt. Nur 1 Jahr nach dem Umzug nach Berlin beginnt am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien der Erste Weltkrieg. Nur wenige Tage später, im August 1914, stirbt Helenes Vater.
Für Helene Jacobs war die Zeit des Ersten Weltkriegs ein doppelter Umbruch, weil auf der einen Seite natürlich die Kriegszeit und auf der anderen Seite starb ihr Vater. Und das bedeutete für die Familie auch einen sehr starken wirtschaftlichen Einschnitt. Weil bis dahin hatten die gut bürgerlich gelebt. Und dann musste die Mutter die Familie ernähren.
Als der Erste Weltkrieg endet und die Weimarer Verfassung die Demokratie einläutet, fühlt sich Helene Jacobs regelrecht befreit. Und das, obwohl die neue Verfassung für die Familie auch Nachteile mit sich bringt, denn sie verbietet private Vorschulen. Was Helene trotz ihrer jungen Jahre aber besonders gut gefällt, ist der Gleichbehandlungsgrundsatz.
Das war ein wichtiger Punkt in dem Rechtsstaat, dass die Gleichmäßigkeit für alle Staatsbürger ein Fundament des Rechtes ist.
Und diesen Grundsatz hatte sie früh verinnerlicht. Als 1921 ein evangelischer Pfarrer im KonformantInnenunterricht die Kinder davor warnt, in jüdischen Geschäften einzukaufen, ist Helene entsetzt, erzählt sie Martina Vogt im Interview von 1983.
Ich dachte, warum denn? Warum soll er denn das nicht? Ja, das ist schädlich für die deutsche Wirtschaft. Na, ich dachte, so ein Blödsinn, als wenn die jüdischen Geschäfte nicht zur deutschen Wirtschaft gehören, also lasst doch den, wir reden ja hier nicht über Nationalökonomie oder sowas. Also der Mann hatte aber seine Autorität bei mir absolut verspielt mit diesem feinen Versuch. Und sein persönliches Vorurteil, was mir als Mädchen damals ganz deutlich war, dass das ein ganz persönliches Vorurteil von ihm war, wo er das her hatte, war mir auch egal. Ich habe das auch nicht so einschneidend angesehen. Ich dachte nicht, dass das eine solche Wirkung auf die Welt haben könnte, diese ganze Einstellung. Aber für mich war der Mann erledigt und ich war von da an sehr gewappnet gegen Missbrauch von Personen, die einen Einfluss ausüben, pädagogisch oder sonst wie, die ihre Vorurteile auf die Menschen übertragen wollen. Und dass das bei mir schon von daher nicht ankommen konnte.
Obwohl Helene eine gute Schülerin ist, 1922 muss sie mit nur 16 Jahren das Lyzeum wieder verlassen. Die Familie kann das Schulgeld nicht mehr bezahlen. Deshalb besucht die junge Frau Handelskurse an der Viktoria-Fachschule. Sie arbeitet zunächst bei der Diskonto-Gesellschaft, einer ziemlich großen Bank mit Sitz in Berlin. Erfüllend findet sie das nicht, aber so kann sie immerhin ihre Mutter finanziell unterstützen. 1923. Helene erlebt den Hitlerputsch als ein einschneidendes Erlebnis und bezeichnet das Vorgehen als unerhörte Attacke auf die Demokratie.
Und bei mir war das aber so klar, dass meine Welt hier auf dem Spiel stand.
Ein Jahr später, 1924, findet Helene endlich einen Job, der sie inhaltlich fordert. Sie wird Bürokraft beim Patentanwalt Dr. Hermann Barschall. Barschall erkennt schnell Helenes Begabung, fördert sie und legt ihr schließlich nahe, selbst Patentanwältin zu werden. Dafür müsste Helene allerdings studieren, aber wie ohne Schulabschluss? Damit sie trotzdem eine Universität besuchen darf, muss sie eine Begabtenprüfung ablegen. Beim ersten Versuch 1931 fällt sie noch durch, aber ein Jahr später klappt es. Mit 26 Jahren schreibt sie sich an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität ein, später auch an der Technischen Hochschule, studiert zunächst Mathematik und Naturwissenschaften, später wechselt sie zu Jura. Aber ihr Studium wird nicht lange dauern. Als sie am Abend der Machtübertragung an Hitler und die NSDAP nach Hause kommt, ist ihr bereits ziemlich klar, was das bedeutet.
Die Zeit vorher war ja die schwere Belastung, wo man wirklich, ich sage, also ich war fast verzweifelt. Ich sah etwas kommen, aber ich dachte immer, es wird noch aufgehalten werden. Und dass man nun diesem Wahnsinnigen, das Deutsche Reich, denken Sie, das gab es ja noch, das Deutsche Reich war ja noch da. Und das hat man ihm anvertraut, diesem Menschen, der alles nur kaputt machen konnte. Das war für mich das Entsetzlichste, was passieren konnte.
Ihr Freundeskreis ist weniger alarmiert. Auch ihr Arbeitgeber, der Patentanwalt Dr. Barschall, glaubt, mit der Situation fertig werden zu können. Er ist evangelisch getauft, war Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg. Als die Nazis die Herkunft aller Patentanwälte erfassen wollen, schicken sie entsprechende Fragebögen in die Kanzlei.
Die Leute haben alle die Fragebögen ausgefüllt. Und da habe ich zu diesem Patentanwalt gesagt, das können wir uns doch gar nicht gefallen lassen. ich habe nichts von dem jüdischen Patinat gesagt. Er wusste auch gar nicht von mir. Ich habe mich nicht eingesetzt für irgendeinen jüdischen Menschen. Ich habe gesagt, das können wir uns doch nicht gefallen. Es ist ungesetzlich. Wir werden hier gefragt. Ich war ja nun gar nicht so, war ja nicht Patentanwalt. Ich hatte den Fragebogen gar nicht bekommen. Aber ich tat so, als wenn ich den auch bekomme. Und sagte, es müssen doch was dagegen machen. Denn wir können doch nicht solche ungesetzlichen Dinge durchgehen lassen. Das haben wir doch auch gar nicht nötig. Dann schmeißen wir doch die Fragebogen weg.
An dieser Szene wird ziemlich klar, wie Helene so tickt. Und dass sie einen ziemlich gefestigten moralischen Kompass hat. Dabei hatte Helene Jacobs den Fragebogen gar nicht selbst erhalten. Sie war ja keine Patentanwältin und sollte auch nie eine werden. Sie gibt ihr Studium 1934 auf, weil ihr die durch die Herrschaft des Nationalsozialismus entstandene Atmosphäre an der Hochschule unerträglich gewesen sei. Außerdem sei sie nicht gewillt gewesen, sich aktiv oder passiv daran zu beteiligen. Und auch den zukünftigen Job eines Patentanwalts sieht sie kritisch. Ihrer Auffassung nach würde diese Arbeit einer narzisstischen Kriegsmaschine dienen. 1935, da ist Helene 29 Jahre alt, stirbt ihre Mutter. Helene zieht daraufhin in eine 2,5-Zimmer-Wohnung, nicht weit vom Berliner Stadtteil Dahlem und der St. Annenkirche. Dort sucht sie Anschluss an Gleichgesinnte.
Und jetzt war es aber so, dass mit Beginn der Nazizeit natürlich alle Organisationen der Opposition zerschlagen wurden. Noch im Jahr 1933, das muss man sich immer wieder klar machen. Die Parteien der Arbeiterbewegung wurden verboten, die Mitglieder wurden verfolgt. Die bürgerlichen demokratischen Parteien haben sich quasi selber abgeschafft, indem sie ihre Auflösung verkündeten. Die Gewerkschaften wurden verfolgt. Viele Vereine, und seien es nur Turnvereine und Ähnliches, die in politischen Anspruch hatten, wurden ebenfalls verboten. Andere Vereine wurden in die NS-Organisationen eingegliedert. Da war nicht mehr viel übrig, wo man sich als Mensch noch engagieren konnte, wenn man von vornherein, und das ist bei Helene Jacobs der Fall gewesen, mit den Nationalsozialisten nichts zu tun haben wollte.
Helene steht zwar der Kirche und der Theologie Zeit ihres Lebens kritisch gegenüber, aber in der Gemeinde in Dahlem treffen sich die Mitglieder der bekennenden Kirche. Dort begegnet sie Menschen, die so ticken wie sie. Menschen, die Jüdinnen und Juden als selbstverständlichen Teil ihrer Gemeinschaft ansehen. Etwas, das für einen großen Teil der Protestanten zu dieser Zeit nicht gilt.
Also der Reichsbischof Ludwig Müller, ein ehemaliger Militärgeistlicher, der dezidiert Nationalsozialist war. Und der war hoch umstritten, auch unter Gläubigen, die jetzt sich in keiner Weise in Opposition sahen, weil er auch zum Beispiel theologisch halt zu wünschen übrig ließ. Der war hoch umstritten, blieb aber, wurde aber im Amt gehalten. Und das Kirchenrecht wurde noch 1933 geändert. Beispielsweise wurde ein sogenannter Arierparagraph eingeführt, der eben genau sagte, dass Kirchenbedienstete jüdischer Herkunft ihre Ämter verlieren bzw. keine Ämter bekommen können.
Die Mitglieder der bekennenden Kirche widersetzen sich dieser Haltung. Sie lassen sich nicht vom antisemitischen Hass leiten, den die Nazis überall verbreiten. Sie bilden schon 1933 innerhalb der evangelischen Kirche eine oppositionelle Gruppe, erklärt Historikerin Martina Vogt, den Pfarrernotbund.
Der Pfarrernotbund, dem traten hauptsächlich Pfarrer bei, die sich gegen diese nationalsozialistische Übernahme der Kirche wendeten und vor allen Dingen auch durch Geldsammlung und andere Unterstützungsmaßnahmen die entlassenen Kollegen und deren Familien unterstützen wollen. Das war auch eine Geldsammelbewegung. Und der fand also relativ hohen Zulauf mit mehreren tausend Mitgliedern und hatte seinen Sitz in Berlin. Und zwar, die Geschäftsstelle war in Berlin-Dahlem im Pfarrhaus von Pfarrer Martin Niemöller, der auch den Vorsitz übernahm. Und aus dem Pfarrernotbund ging 1934 die Bekennende Kirche hervor.
Neben Niemöller gehört auch Pfarrer Helmut Gollwitzer zu dieser Gruppe, aber auch Frauen wie Elisabeth Schmitz und Gertrud Stäven. Menschen, mit denen Helene später ein sehr effektives Unterstützungsnetzwerk für Jüdinnen und Juden in Berlin bildet. 9. November 1938. Helene sitzt mit ihrem Arbeitgeber und Förderer, dem Patentanwalt Dr. Barschall, und seiner Frau Elise zusammen. Der Patentanwalt ist gerade dabei, gemeinsam mit Helene die letzten Geschäfte der Kanzlei abzuwickeln. Denn zum 1. Dezember 1938 wird auch seine Zulassung gelöscht. Die Nazis stufen ihn als Juden ein. Barschall ist gezwungen, seine erfolgreiche Kanzlei an einen Arier abzugeben. Sie wollen gerade Feierabend machen, da klopft ein junger Mann an die Tür der Villa in Berlin-Nikolassee. Zum Glück öffnet nicht Barschall selbst die Tür, sondern Helene und seine Frau Elise. Der junge Mann gibt vor, den Patentanwalt in einer dringenden Angelegenheit sprechen zu wollen. Devisenkontrolle. Aber die beiden Frauen merken, dass etwas nicht stimmt. Sie erkennen in dem Mann einen Polizisten in Zivil und behaupten, Dr. Barschall sei nicht zu Hause. Der Zivilpolizist ist verärgert, kann aber nichts machen. Und so fordert er, Barschall solle sich bei seiner Rückkehr umgehend im Polizeirevier Nikolassee melden. Genau das macht der Patentanwalt natürlich nicht. Er taucht stattdessen für einige Tage unter und setzt jetzt alles daran, mit seiner Familie Deutschland zu verlassen. Die Folgen der Novemberpogrome spürt auch die Dahlemer Gemeinde deutlich. Einige nicht-arische Mitglieder werden verhaftet und fehlen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kirchenmännern in Deutschland findet Pfarrer Helmut Gollwitzer in seiner Predigt am Sonntag nach den Pogromen deutliche Worte gegen das Vorgehen der Nazis. Worte, die auch jene erreichen, die zu den Verfolgten gehören und die ihnen Hoffnung geben. Denn hier in Dahlem fühlen sie sich gesehen, während sie an vielen anderen Orten in Deutschland isoliert und geächtet sind.
Hildegard Scheder, das war eine promovierte Slawistin, auch sehr, wie Helene Jacobs, sehr engagiert in den Kreisen um Gollwitzer, hatte geschrieben nach dem Pogrom, ja, dass die Christen jüdischer Herkunft, die zur Gemeinde gehören, doch sehr einsam wären, weil sie sich kaum noch aus dem Haus trauen und oft ja ältere Leute sind und sitzen verängstigt da. Und obwohl in Dahlem die nicht der Kirchenbänke verwiesen worden sind, wie das übrigens in anderen Gemeinden passiert, konnten ja in die Kirche gehen, aber sie hatten Angst und fühlten sich isoliert. Und man müsste einen Besucherdienst einrichten, um diese Menschen zu Hause aufzusuchen und ihnen Hilfe angedeihen zu lassen. Und dann bildete sich eben aus den Helfern um Gollwitzer dieser Kreis, der diese Besuche machte. Da zählte Helene Jacobs auch dazu.
Zeitgleich kümmert sich Helene Jacobs darum, dass die Familie Barschall Deutschland verlassen kann. Es wird fast ein Jahr dauern, bis es Helene gelingt, die Auswanderung in die USA zu organisieren. Damit verliert sie aber auch wichtige Freunde. Von ihrem Bruder hat sie sich entfremdet, weil er kein Verständnis für ihre politische Haltung hat. Einzig Tante Lieschen, die Schwester ihrer verstorbenen Mutter, gibt Helene familiären Halt. Und natürlich die Dahlemer Gemeinde. Die Emigration der Familie Barschall hat aber auch zur Folge, dass Helene sich einen neuen Job suchen muss. Und was Jobs angeht, ist sie wählerisch. Wird bei einer Bewerbung nach ihrer arischen Abstammung gefragt, lehnt sie wütend ab. Am Ende kauft sie sich eine Schreibmaschine und bietet ihre Dienste als Selbstständige an. Genug Kontakte hat sie noch aus ihrer Zeit in der Kanzlei. Viel verdient sie nicht, aber Helene ist es ohnehin wichtiger, Zeit für den Besuchsdienst zu haben. Ab Anfang 1940 erreichen die Dahlemer Gemeinde mehr und mehr Hilfsgesuche von Menschen, denen die Deportation droht. Auch bereits deportierte Jüdinnen und Juden melden sich aus den KZs und Ghettos, in die sie verschleppt wurden, um Hilfsgüter wie Kleidung, Lebensmittel oder Medikamente zu erbitten. Weil in Dahlem viele reiche Menschen wohnen, kommen große Spenden zusammen. Helene hilft mit anderen Frauen, die Spenden zu sortieren, Pakete zu packen und zu verschicken. Für den Versand stellt sie ihre eigene Adresse zur Verfügung. Als gegen Ende des Jahres 1940 die Deportationen zunehmen, beschließt Helene zusammen mit weiteren Verbündeten, alles zu tun, um den Menschen in ihrem Umfeld ein ähnliches Schicksal zu ersparen. Ihre Arbeit wird dabei immer gefährlicher. Denn inzwischen werden auch Menschen von den Nazis verhaftet, die sich öffentlich und wirksam für Jüdinnen und Juden einsetzen. Bald wird die Gestapo auf Helene aufmerksam, weil unter ihrem Namen so viele Pakete verschickt werden. Das bringt Helene das erste Mal eine Vorladung zur Gestapo ein. Im Verhör argumentiert Helene, dass sie nur hungernden Menschen helfen wolle. Und die Gestapo belässt es erstmal dabei. Aber den Paketdienst müssen die Helferinnen von Dahlem einstellen. Am 18. Oktober 1941 beginnen auch in Berlin die Massendeportationen von Jüdinnen und Juden. Gleichzeitig wird es für die Dahlemer Gruppe immer schwieriger, zumindest so halblegal noch etwas für die von ihnen betreuten Menschen zu tun. Ab Anfang 1942 bleibt ihnen nichts anderes übrig, als illegal weiterzuarbeiten. Ab jetzt besteht die Aufgabe darin, auf dem Schwarzmarkt oder von Kleinkriminellen illegale Lebensmittelkarten oder Ausweispapiere zu besorgen. Oder Menschen in der eigenen Wohnung zu verstecken, die deportiert werden sollen. Das Zentrum dieses Netzwerks ist Dr. Franz Kaufmann. Über 400 Personen stehen am Ende mit ihm in Verbindung. Helene aber arbeitet vor allem mit den Frauen zusammen, denen sie am meisten vertraut: Gertrud Stäven und Hildegard Schäder. Wie viele Menschen Helene in ihrer Wohnung aufnimmt, ist nicht mehr nachvollziehbar. Von vielen kennt sie nicht mal die Namen. Je weniger sie weiß, desto weniger kann sie verraten. Mehrere Personen gleichzeitig kann sie in ihren 2,5 Zimmern ohnehin nicht unterbringen. Und es gilt auch, vor der Nachbarschaft auf der Hut zu sein. Manche Menschen bleiben nur eine Nacht, manche Tage oder wenige Wochen.
Aber ich habe immer darauf geachtet, dass die Betreffenden, dass wir uns kümmerten um eine weitere Unterkunft, dass man sie möglichst aus Deutschland raus, aus Berlin rausbringt. Nur aus Deutschland ging ja nicht, auch aus Berlin, damit sie irgendwo verschwinden konnten. Es gab ja da verschiedenste Möglichkeiten. Nach den Bombenangriffen konnte man seine Papiere verloren haben. Man konnte allerhand Dinge machen, wenn man ein bisschen Hilfe hatte von anderen. Also wenn man Menschen hatte, zu denen man Vertrauen haben konnte, konnte man im Grunde genommen doch alle, die sich zu der Illegalität entschlossen hatten, immer weiterreichen.
Helene ist bei allem, was sie tut, sehr vorsichtig. Nicht mal ihre geliebte Tante Lieschen weiß Bescheid. Ende 1942 stößt ein junger jüdischer Zeichner zur Gruppe, Samson Schönhaus, genannt Sioma. Im WDR-5-Format Erlebte Geschichte erinnert er sich.
Einer meiner jüdischen Kameraden, ein Mann namens Heimann, der kam mal zu mir und sagte: Du Schönhaus, du warst doch mal an der Kunstgewerbeschule. Sag ich, ja, was meinst du? Kannst du einen Stempel nachmachen? Das habe ich noch nie probiert, aber wenn ich anfange, wird es schon gehen. Also melde dich mal bei einer Frau in der Kaiserallee, da wird einer gesucht, der das kann.
Sioma Schönhaus versucht sein Glück und hat Erfolg.
Und dann hatte ich plötzlich den Stempel auf dem Foto. Der sah so täuschend echt aus, dass kein Mensch auf die Idee kommen konnte, der ist falsch.
Im Hilfsnetzwerk ist Schönhaus aber nicht unter seinem echten Namen bekannt, sondern als Günther Rogoff. Wenn er draußen unterwegs ist, weist er sich mit einem echten Dokument aus. Darin steht als Name Peter Petroff. Als er diesen Ausweis verliert, gelangt die Gestapo in Besitz eines Fotos von Sioma Schönhaus und sucht ihn damit per Steckbrief.
So lieb wie alle Menschen um mich herum waren, meine Existenz war eine Zumutung, denn ich wurde steckbrieflich gesucht und ein steckbrieflich gesuchter Verbrecher, den zu beherbergen, das war auch für denjenigen, der sich das auf sich nahm, eine lebensgefährliche Sache. Ich durfte das niemandem zumuten.
Trotzdem kann er nicht sofort fliehen und so kommt er erstmal bei Helene Jacobs unter.
Während er hier bei mir war, fühlten wir uns beide sonderbar geborgen. Es ist sehr merkwürdig, nicht? Denn eigentlich hätte ich ja nun gerade besonders beunruhigt sein müssen.
Ja.
Denn ich hatte vorher immer Menschen aufgenommen, aber dann immer gesehen, dass ich sie für dauernd woanders unterbringe.
Die beiden haben eine besondere Verbindung, die nicht immer einfach ist für Helene. Und auch wenn Sioma Schönhaus länger bleibt als viele andere Menschen, die sie versteckt, er ist nicht sicher bei ihr und auch Helene schwebt in Gefahr. Am 7. August 1943 geht bei der Gestapo ein Schreiben ein. Darin denunziert eine Frau die Jüdin Lotte Blumenfeld. Die ist bei einer Person aus dem Netzwerk versteckt, dem auch Helene Jacobs angehört. Es folgt eine Verhaftungswelle. Die Gestapo erfährt immer mehr Namen, auch die von Dr. Kaufmann und Helene Jacobs. Mit Hilfe eines bereits festgenommenen Mitglieds stellt die Gestapo Helene eine Falle und nimmt sie am 17. August 1943 fest. Noch in derselben Nacht will die Gestapo mit Hilfe von Helene auch Dr. Kaufmann in eine Falle locken. Die beiden sind am Spittelmarkt in Berlin verabredet. Aber Helene bewahrt einen kühlen Kopf und lockt die Gestapo weg vom Treffpunkt am Spittelmarkt runter in die U-Bahn-Station. Dort warten sie, glücklicherweise, vergeblich auf den Hauptorganisator des Netzwerks. In Helenes Wohnung wartet indes Sioma Schönhaus alias Günther Rogoff mit Apfelpfannkuchen auf seine Freundin. Als die auch um 5 Uhr morgens noch nicht zu Hause ist, geht Sioma Schönhaus davon aus, dass Helene verhaftet wurde und verlässt die Wohnung, damit die Gestapo ihn dort nicht finden kann. Während Sioma die Flucht in die Schweiz gelingt, wird Helene ins Frauengefängnis in der Bessemerstraße gebracht. Nur 7 Tage später wird das Gefängnis von einer Phosphorbombe getroffen. Und auch da zeigt sich wieder Helenes unglaublicher Pragmatismus, als das Gefängnis evakuiert wird.
Die Wachtmeisterinnen, die waren gar nicht in der Lage, das Ganze zu beherrschen. Aber sie hatten da Hunde. Und dann hatten sie so Splittergräben ausgebracht. Und da sollten wir dann alle da rein. Und da will ich aber nicht da rein.
Stattdessen bleibt Helene einfach stehen und folgt einem Wachmann zum Ausgang. Sie nutzt die Flucht, um Dokumente verschwinden zu lassen, ihr Netzwerk zu warnen sowie alle, die in ihrer Wohnung Schutz suchen könnten. Nachdem sie das erledigt hat, ruft sie beim Lagerleiter an und lässt sich am Abend wieder von der Gestapo mitnehmen.
Ja, das habe ich mit gutem Grund gemacht, weil ich hätte sonst meine wirklich wunderbare Tante Lieschen da reingerissen und das wäre ganz unerträglich. Die hatte überhaupt mit den Sachen gar nichts zu tun. Aber die war die Güte und Selbstlosigkeit in Person. Und außerdem, ich hatte ja auch gar keinen, der mich aufnahm. Wenn ich für die in Kloses 1 lebenden Juden nicht genug quartierte, dann wollte ich doch nicht für mich jetzt einen suchen.
Helene Jacobs wird mehrfach von der Gestapo verhört. Aber nie belastet oder verrät sie eine andere Person aus ihrem Netzwerk. Auch bei der Hausdurchsuchung am 2. September 1943 findet die Gestapo erstmal nichts Belastendes. Der Gerichtsprozess gegen die Mitglieder der Gruppe findet erst ein halbes Jahr später statt. Helenes Anwalt Kurt Wergin, ebenfalls Mitglied der Bekennenden Kirche, wählt folgende Verteidigungsstrategie. Die Frauen des Kreises seien von den Männern fehlgeleitet worden. Sie hätten keine eigene politische Haltung gehabt und aus Mitleid gehandelt. Eine Argumentation, die perfekt in das Frauenbild der Nazis passt und Helene ein vergleichsweise mildes Urteil beschert. Sie erhält 2 Jahre und 6 Monate Zuchthaus. Helene verbüßt ihre Haftstrafe im Gerichtsgefängnis in Charlottenburg. Wie alle anderen Häftlinge muss auch Helene Zwangsarbeit leisten, stellt sich dabei aber möglichst ungeschickt an, um nicht zur nationalsozialistischen Kriegswirtschaft beizutragen. Egal welche Aufgabe Helene Jacobs zugewiesen wird, ob Erbsen pulen oder Soldatensocken stopfen, nie erreicht sie das ihr aufgetragene Soll. So landet sie schließlich im Gefängnisbüro. Eine Position, die sich als günstig erweisen sollte. Und auch hier zeigt sich wieder Helenes Geschick zum Netzwerken. So gelingt es ihr, sich unter dem Vorwand ihrer Tante Lieschen in den Kriegswirren beistehen zu müssen, bereits am 17. April 1945 von der Haft beurlauben zu lassen. Ab dem 27. April 1945 sitzt sie dann an der perfekten Stelle, um Entlassungsscheine für die Gefangenen auszustellen. Denn nur so kommen diese an Lebensmittelkarten. Die Aufseherin hat ihr eine Blankounterschrift ausgestellt und Helene hat damit alle Verfügungsgewalt. Am 2. Mai 1945 trifft sie endlich wieder mit ihrer Tante zusammen und auch ihre Wohnung ist von den großen Zerstörungen in Berlin verschont geblieben. All diese Informationen, die ich euch über Helene erzählen konnte, hat Lena Knops vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte in Köln zusammengetragen. Aber Lena ist noch etwas gelungen. Sie hat auch das Entschädigungsverfahren von Helene Jacobs aufgearbeitet und das ist im Gegensatz zu vielen anderen Verfahren recht gut gelaufen. Lena, wie ist es denn eigentlich für Helene nach Ende des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs weitergegangen?
Also direkt nach Ende des Weltkriegs ging es für Helene so weiter wie für viele andere Menschen in Berlin, nämlich erstmal mit der Trümmerbeseitigung. Sie war dann ein Dreivierteljahr in einem Kindergarten in Berlin-Wilmersdorf angestellt als Kindergartenhelferin. Und dann hat sie den beruflichen Weg wieder so gewählt, wie das vor der NS-Zeit war, nämlich da war sie wieder als Büroleiterin bei einem Rechtsanwalt angestellt. Das war der Rechtsanwalt Dr. Werthauer, der ihr dann auch geholfen hat, das Unrechtsurteil von 1944 gegen sie aufzuheben.
Jetzt wissen wir ja, dass es ein bisschen gedauert hat, bis die Entschädigungsverfahren in Gang gekommen sind. Ab wann konnte Helene Jacobs denn Entschädigung beantragen?
Also in Berlin ging es los mit der Wiedergutmachung, wie es auch in vielen anderen Städten und Kommunen losgegangen ist, nämlich mit so ersten Soforthilfemaßnahmen. In Berlin ging das im Juni 1945 los mit einem Beschluss, der hieß Sorge für die Opfer des Faschismus. Und Opfer des Faschismus konnten so einmalige Geldzahlung erhalten, Sonderzuteilung von Lebensmittelkarten. Die bekamen Hilfe bei Wohnungsbeschaffung, bei Kleidung. Und deswegen hat Helene erstmal so eine Anerkennung angestrebt als Opfer des Faschismus und hat das auch im März 1946 durchgebracht. Und dann ging es los mit dem Entschädigungsantrag. Das erste Gesetz, was dann in Berlin-West galt zur Entschädigung, das war das Gesetz über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus von Januar 51. Und Helene hat dann Entschädigung beantragt im Januar 52 beim Entschädigungsamt in Berlin für den Schaden an Freiheit und für den Schaden im beruflichen Fortkommen. Und damit war sie sogar noch vor dem ersten bundeseinheitlichen Entschädigungsgesetz dran, nämlich das Bundesentschädigungsgesetz, was dann erst im nächsten Jahr veröffentlicht wurde.
Wie ist Helene Jacobs denn dann entschädigt worden?
Also erstmal hat Helene einen Antrag gestellt auf Entschädigung für den Schaden an Freiheit. Das ist in ihrem Fall eine Haftentschädigung für die Zeit, in der sie durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen ihrer Freiheit beraubt war. Und Helene musste dann genau auflisten, in welcher Zeit sie in welchen Orten inhaftiert war und das auch ganz genau belegen, zum Beispiel durch Entlassungsscheine und auch durch eidesstattliche Erklärungen zum Beispiel. Und in ihrer Entschädigungsakte sieht man das ganz genau. Sie hat da also eine große Auflistung gemacht von den einzelnen Stationen, in denen sie inhaftiert war. Und man kann auch gut sehen, dass das Entschädigungsamt das sehr ordentlich geprüft hat und auch säuberlich abgehakt hat.
Woran sieht man das?
Das kann ich dir gerne zeigen. Ich habe die Akte tatsächlich mitgebracht, wenn du es mal sehen
möchtest. Ja, sehr gerne.
Ja.
Hol raus.
Ja, okay.
Dann gucken wir uns die Akte jetzt mal gemeinsam an.
Das ist immer so eine Schatzkiste, was da drin ist.
Ja, da steht schon Entschädigungsamt Berlin vorne drauf mit dem Namen Helene Jacobs.
Genau, ich habe das nur mal markiert, weil ich das nämlich auch so interessant fand. Und man sieht eben, in Berlin ist das auch recht häufig. Da sind sehr verschiedene Haftorte. Ne? Sie ist mehr oder weniger da durchgereicht worden. Und sie hat also sehr feinsäuberlich aufgelistet mit Daten, wann sie denn wo inhaftiert war. Und hier sieht man, das sind die Markungen vom Entschädigungsamt. Wo
da steht so C2, C7, C10, 12, wahrscheinlich alles so, haben wir überprüft, ist abgehakt.
Genau. Mhm. Genau, und da sieht man dann noch, unten steht 609 Tage war sie in Haft insgesamt. Das wird dann zusammengerechnet. A5 D-Mark, das ist die Summe, die Helene sowie auch alle anderen Verfolgten des NS-Regimes dann erstattet bekommen haben für Tage in Unfreiheit.
Jetzt hat Helene Jacobs ja nicht nur einen Antrag gestellt wegen ihrer Haft, sondern auch, weil ihr durch den Nationalsozialismus eine Karriere und ein entsprechendes Einkommen verwehrt geblieben ist. Wie ist das denn gelaufen?
Ja, genau. Helene hat noch einen zweiten Antrag gestellt für den Schaden im beruflichen Fortkommen. Der Hintergrund war, sie hatte ja ihre Arbeitsstelle verloren als Büroleiterin bei dem Patentanwalt Dr. Barschall, der ja als Jude dazu gezwungen wurde, seine gut laufende Kanzlei an einen sogenannten Arier abzugeben. Aber sie hat auch geltend gemacht, dass sie ihr Studium abgebrochen hat 1934, nämlich weil sie nicht an einer vom NS durchdrungenen Universität studieren wollte. Und den Schaden im beruflichen Fortkommen festzustellen und das, die Entschädigungssumme zu berechnen, ist etwas aufwendiger und komplizierter. Aber auch das Verfahren ist im Vergleich zu vielen anderen Entschädigungsverfahren sehr gut und vor allem erfolgreich abgelaufen, muss man sagen. Obwohl das 7 Jahre lang gedauert hat, bis der Vergleich geschlossen wurde.
Du hast gerade gesagt, das Entschädigungsamt hat ihre Entschädigungsanträge anerkannt und das hat wie bei vielen Verfolgten aber auch so ein paar Jahre gedauert, aber in ihrem Fall ja auch nicht Jahrzehnte. Es gibt ja Entschädigungsverfahren, die deutlich länger dauerten. Warum ist das bei Helene vergleichsweise glatt gelaufen?
Das stimmt. Also viele Entschädigungsverfahren zogen sich Jahre und sogar Jahrzehnte hin. 7 Jahre klingt aus unserer Sicht auch wahnsinnig lang, aber man muss sagen, es ist insofern gut gelaufen, weil das Entschädigungsamt eigentlich alles akzeptiert hat, was Helene eingereicht hat. Und sie hatte einen wahnsinnig großen Vorteil gegenüber von anderen NS-Verfolgten, nämlich sie wusste ganz genau, was das Entschädigungsamt braucht, sehen muss, um diesen Antrag möglicherweise bewilligen zu können. Nämlich, man muss alles Mögliche einreichen, man muss für alles Belege hinzufügen. Wenn man keinen Beleg hat, dann sollte man eine eidesstattliche Erklärung von Zeugen beispielsweise beibringen. Und Helene ist das alles bekannt. Und deswegen hat sie da vergleichsweise weniger Nachfragen oder gar keine Nachfragen, die dann da von Amtsseite nochmal kommen.
Warum weiß Helene da so gut Bescheid? Ich meine, gut, sie war vorher beim Patentanwalt, kennt wahrscheinlich, dass man da sehr akkurat arbeiten muss, wenn man sich im juristischen Raum bewegt. Aber dafür braucht man ja schon nochmal Spezialkenntnisse.
Ja, absolut. Also sie ist ja dann ab 49 schon im Wiedergutmachungsamt. Also sie hatte schon eine Station bei einem Amt, aber im Thema der Wiedergutmachung, bevor sie ins Entschädigungsamt gekommen ist. Und das heißt, sie hat also schon einige Jahre diesen Prozess verfolgt, kennt sich also einmal mit den Gesetzen aus und aber auch, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, mit der Wiedergutmachungspraxis. Also sie hat Erfahrung darin, welche Belege da sein müssen, wo vielleicht Nachfragen kommen und ja, wie sie auch beispielsweise ihre Anträge formuliert, was da alles reingehört, solche Sachen.
Was kommt denn nachher bei dem zweiten Entschädigungsverfahren rum? Also wie viel oder wie hoch ist ihre Entschädigung?
Der Vergleich wird geschlossen im Februar 59 und im Januar 60 erhält sie eine Einmalzahlung, das sind knapp 29.000 D-Mark. Und da muss man wirklich sagen, zu diesem Zeitpunkt war das wirklich sehr viel Geld. Zusätzlich bekam sie noch eine kleine Rente, nämlich nach ihrem Renteneintritt bekommt sie eine sogenannte PRV-Rente nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des NS. Und da bekommt sie monatlich nochmal 130 D-Mark und das wird dann natürlich immer nochmal aufgestockt.
Wenn man sich Helene Jakobs Leben so anschaut, kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass sie ihren Job im Entschädigungsamt auch für andere sehr engagiert ausgeführt hat. Mhm. War das immer im Sinne des Entschädigungsamtes?
Nein, muss man sagen, war das nicht. Sie hat auch ein bisschen Ärger bekommen. Tatsächlich, also wir haben ja sehr viele Quellen oder sehr viele Statements von der Helene. Die hat so über die Zeit nach dem Krieg auch viel berichtet. Sie hat also selbst darüber gesprochen, dass das gar nicht gut ankam. Sie ist ja sogar auch nochmal in eine andere Abteilung versetzt worden und das hat sie wirklich damit in Zusammenhang gebracht. Und es gibt auch noch eine Begebenheit, die ich ganz interessant fand, nämlich hat sie uns erzählt von ihrem letzten Arbeitstag, den sie hatte in der Behörde. Und es war so, dass sie sich da abmelden musste beim Bürodirektor und der Bürodirektor hat ihr tatsächlich bei dieser Gelegenheit mit Regressansprüchen gedroht. Und wir haben die Helene ja schon ein bisschen kennengelernt, das war der also ziemlich egal. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, dass sie da in ihrer sachlichen und klaren Art einfach zu dem gesagt hat, ja, dann lassen Sie mir das doch gerne schriftlich zukommen, dann nehme ich da Stellung zu. Und ja, da musste sie nicht drauf warten. Also da kam nie wieder was, hat sie nie wieder was von gehört.
Und ich finde auch das, was du uns hier erzählst, bestätigt ja sehr eindrücklich, was auch die Historikerin Martina Vogt erzählt hat von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Und die hat uns noch was mit auf den Weg gegeben, nämlich das Vermächtnis von Werk und Wirken von Helene Jakobs.
Es ist das Fundament gewesen. Und das hat sie nach dem Krieg mehrmals ganz deutlich formuliert, dass sie nämlich sagte, auch die illegale, die verbotene Handlung, der Bruch bestimmter Gesetze, nämlich wenn man falsche Papiere herstellt, war nötig zur Wiederherstellung des Rechts. Und um den Verfolgten überhaupt wieder eine Rechtsposition zu geben, die ja völlig vogelfrei und rechtlos waren, durch die nationalsozialistischen Gesetzgeber und Machtapparat, um denen ihr Recht wiederherzustellen.
Und dank eines Films von 1964 wissen wir auch, wie Helene Jakobs das damals selbst formuliert hat.
Es galt die Menschen, die in einen grauenvollen Tod geschickt werden sollten, das war uns klar, davor zu bewahren. Und wenn wir das nur konnten, indem wir ihnen Ausweise besorgten, die nicht für sie ausgeschrieben waren, die wir zurechtmachten, damit sie für sie passten, dann war das vielleicht scheinbar ein kriminelles Handeln von uns. In Wirklichkeit aber gaben wir ihnen das, was ihnen zukam. Sie hatten einen Anspruch darauf, eine Rechtspersönlichkeit zu sein, wie jeder von uns. Und wenn wir ihnen mit den dazu gebotenen Mitteln verhalfen, so konnten wir meiner Meinung nach dabei nur das beste Gewissen haben.
Das war ein Ausschnitt aus dem Film und Tue desgleichen von 1964. Ich danke dir sehr, Lena, für deine Ausführungen, auch zum Entschädigungsverfahren. Ich finde das sehr spannend und das ist wahrscheinlich für Historikerinnen und Historiker auch eine sehr interessante Quelle, das aus der Sicht nach Ende des NS nochmal reflektieren zu können.
Ja, die Entschädigungsakten sind eine ganz wertvolle Quelle. Als ich das erste Mal damit gearbeitet habe, war ich ganz erstaunt, was da drin ist. Weil man erwartet eigentlich so eine, ja, vielleicht so eine bisschen nüchterne, mehr juristische Akte, wo vielleicht irgendwie ja langweilige Belege drin sind oder irgendwelche, ja, wie wir gesehen haben, diese Auflistung von Haftorten, das war jetzt emotional nicht so aufregend, aber da sind unheimlich interessante Schriftstücke oft drin, nämlich zum Beispiel ganz persönliche Schilderungen. Bei der Helene ist es auch so, also sie musste, so wie alle anderen Antragsteller und Antragstellerinnen, ganz persönliche Einblicke auch gewähren in ihr Leben, in ihre natürlich Eigentumsverhältnisse, aber auch in ihre Arbeit auch während des NS. Und was zum Beispiel auch in der Entschädigungsakte enthalten war, ist ein Schreiben von dem Dr. Barschall, der sie ja unterstützt hat in ihrem Entschädigungsverfahren. Der hat eine eidesstattliche Erklärung beigelegt, eine Zeugenaussage, die auch nochmal darüber berichtet hat, was Helene wirklich alles geleistet hat während des NS. Und das ist natürlich auch mit einem Ansinnen geschrieben, mit einem Zweck geschrieben, nämlich das Entschädigungsamt natürlich davon auch in Kenntnis zu setzen, was Helene für ein Mensch war. Aber da kommt doch zwischen den Zeilen sehr viel Menschliches rüber. Und deswegen ist es eine ganz einmalige und ganz, ganz spannende Quelle für die Historikerinnen.
Ich danke dir sehr. Und falls ihr selber auf der Suche nach solchen Quellen seid, die könnt ihr übrigens einsehen im Bundesarchiv in Koblenz. Das geht auch digital über das Archivportal D. Vielen Dank, Lena, für diese Einblicke auch in deine Arbeit mit den Quellen, aus denen du die Biografien der Menschen recherchierst und aufarbeitest, die diesen Podcast und das gesamte Projekt Zum Feind gemacht erst ermöglichen. Und natürlich arbeiten auch alle anderen Mitarbeitenden im Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte in Köln mit diesen wichtigen und wertvollen Unterlagen. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend für alle, die auch mal in solchen Quellen lesen wollen. Dazu müsst ihr nämlich gar nicht selbst HistorikerInnen sein. Im Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts im Archivportal D könnt ihr selbst solche Quellen suchen und lesen. Dort werden alle verfügbaren Wiedergutmachungsakten digitalisiert. Und zu diesem Prozess der Wiedergutmachung gibt es auch einen eigenen Podcast. The German Wiedergutmachung heißt der. Und da geht es nicht nur um einzelne Schicksale, sondern auch darum, wer entschädigt wurde und wann. Wie der gesamte Prozess der Wiedergutmachung verlaufen ist, der auch heute noch andauert. Außerdem möchten wir euch den Podcast Sprechende Akten vom Landesarchiv Baden-Württemberg ans Herz legen. Auch da geht es um die Geschichten, die sich zum Beispiel aus dem Schriftverkehr zur Wiedergutmachung herauslesen lassen. Beide Podcasts findet ihr direkt im Themenportal. Ihr merkt schon, da tut sich gerade richtig viel. Dieser Podcast hier, Zum Feind gemacht, der ist ein Projekt vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte, gefördert vom Bundesministerium der Finanzen. Der Bundesverband hat das Projekt Zum Feind gemacht 2022 ins Leben gerufen, zeitgleich das 30. Jahr seines Bestehens und das Gedenkjahr der Wiedergutmachung. Seit Februar 2024 ist Zum Feind gemacht eingebunden in das Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Ihr könnt uns aber auch einfach via Social Media folgen. Zum Feind gemacht findet ihr auf Facebook, YouTube, Instagram, Threads und TikTok.